Herr Professor Bartsch, lieber Rupert, du bist Programmdirektor der Onkologie an der MedUni Wien und bist spezialisiert auf das Mammakarzinom. Es hat jetzt in letzter Zeit, also vielen Dank erstens einmal, dass du dir fürs Interview
Gerne.
Zeit genommen hast und du bist ein Forscher, ein großer Forscher in diesem Gebiet. Und deine Ergebnisse sind immer sehr, sehr wertvoll für die Zukunft, sage ich jetzt,
Danke.
betreffend personalisierte Medizin. Lieber Rupert, ich habe ein paar Fragen an dich. Und zwar, es hat jetzt sehr viele Kongresse gegeben, Mammakarzinom betreffend auch. Was gibt es denn Neues? Welche neuen Therapieoptionen stehen zur Verfügung? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen updaten?
Ja, liebe Mona, vielen lieben Dank. Freue mich sehr, heute wieder mit dir in diesem Podcast sein zu dürfen. Also natürlich gibt es ganz, ganz viel Neues. Das Thema, das in den letzten Jahren den Weg in die klinische Realität gefunden hat, das sind in erster Linie die Antikörpermedikamente. Das ist ja eine Medikamentengruppe, die es schon länger gibt, die wir bislang nur mit einer Substanz, mit Trastuzumab-Emtansin beim HER2-positiven Mammakarzinom eingesetzt haben. Aber da ist eine unglaubliche Entwicklung zu sehen und wir haben zwei neue Substanzen mittlerweile zugelassen. Einerseits Trastuzumab deruxtecan, sowohl bei der fortgeschrittenen klassisch HER2-positiven Erkrankung wie auch bei der eigentlich HER2-negativen Erkrankung, wenn nur ein bisschen etwas von diesem HER2-Rezeptor an der Zelloberfläche vorhanden ist. Und andererseits das Sacituzumab govitecan, das gegen TROP2 gerichtet ist. Und auch da haben wir eine Zulassung bei der sogenannten triple-negativen Erkrankung, also wenn beide Hormonrezeptoren und der HER2-Rezeptor fehlen, sowie bei der hormonrezeptor-positiven HER2-negativen metastasierten Erkrankung. Warum sind diese Medikamente so wesentlich? Nun, es ist, wenn man so will, eine gezielte Chemotherapie oder eine Mischung aus Chemotherapie und Antikörpertherapie. Es gibt also einerseits den Antikörper, die zielgerichtete Therapie, die gegen eine Oberflächenstruktur der Brustkrebszelle gerichtet ist und daran über einen molekularen Linker gebunden eine Chemotherapie, die eben die der Antikörper, die Chemotherapie zielgerichtet zur Tumorzelle bringt. Und wesentlich ist dabei, dass eben nicht nur die Tumorzelle selbst abgetötet wird, sondern auch umliegende Zellen und das wird dann als Bystander-Effekt bezeichnet. Und wir haben in einer Reihe von Studien gesehen, dass diese Kombination einfach zu einer viel wirksameren Aktivität führt als eine klassische Chemotherapie. Es gibt dann eine ganze Reihe von anderen neuen innovativen Ansätzen. Das reicht von der Kombination solcher Antikörpermedikamentenkonjugate mit Immuntherapie über neue zielgerichtete Therapien, die also an spezifischen Wachstumswegen ansetzen, die für das Tumorwachstum verantwortlich oder mitverantwortlich zeichnen, bis hin auch zu einer Gruppe an neuen oralen Antihormontherapie-Medikamenten, den sogenannten oralen SERDs. Das sind reine Antiöstrogene und bislang stand da nur eines zur Verfügung, nämlich das Fulvestrant, das intramuskulär zu verabreichen war. Und diese neuen SERDs, die scheinen wirksamer zu sein als Fulvestrant, speziell auch dann, wenn eine sogenannte ESR1-Mutation vorliegt. Das ist eine reine Tumormutation, das hat nichts zu tun mit einer vererbten Mutation oder Brustkrebsrisiko, eine reine Tumormutation. Und die aktiviert den Östrogenrezeptor, also den Empfängerbaustein für Östrogen, auch in Abwesenheit von Östrogen und ist verantwortlich für Resistenz, also Unempfindlichkeit gegenüber einer Reihe von anderen Antihormontherapien.
Eine kurze Zwischenfrage zum Thema Resistenzen. Wie entstehen denn Resistenzen eigentlich?
Ja, tolle Frage. Resistenzen, das ist das ganz, ganz große Problem, weil wir das ganz, ganz schwer erfassen können. Manchmal kann man Resistenz relativ gut darstellen. Also wir wissen, dass wenn eine Mutation in den Tumorzellen in einem Gen vorliegt, das PIK3CA heißt, das für einen Baustein innerhalb dieser Wachstumsfaktor-Pathways von der Zelloberfläche hinunter zum Zellkern mitverantwortlich. Wenn da eine Mutation vorliegt, dann entsteht eine relative Resistenz gegenüber Antihormontherapie. Also dann wirken unsere Antihormontherapie-Medikamente nicht so lange. Anderes Beispiel für eine erworbene Resistenz, das ist die sogenannte ESE1-Mutation, die ich schon zuvor erwähnt hatte. Unter dem Druck der Antihormontherapie kann es zum Auftreten dieser Mutation kommen und die Tumorzelle ist dann zwar weiter vom Östrogenrezeptor in ihrem Wachstum abhängig, aber durch die klassische Antihormontherapie kann das Wachstum dann nicht mehr unterbrochen werden. Oft ist es aber nicht so klar. Und das ist ein bisschen das Problem. Resistenz kann sehr vielschichtig sein und die Erkrankung ist in der metastasierten Situation sehr heterogen. Das heißt, es liegen unterschiedliche Zellfamilien vor. Anders ausgedrückt, Metastasen an unterschiedlichen Stellen des Körpers können unterschiedliche Resistenzmechanismen aufweisen, können sich unterschiedlich verhalten und sogar auch innerhalb eines Organs, also innerhalb der Leber, können unterschiedliche Metastasen unterschiedliches Verhalten aufweisen. Und deshalb besteht für uns das Problem, dass eine Biopsie aus einer Metastase oft nicht das gesamte Bild vollständig erfassen kann. Und das macht es dann natürlich auch durchaus schwierig, die beste Therapie auszuwählen. Aber natürlich versuchen wir, Resistenz zu erfassen, Resistenz zu begreifen und zu überlegen, was ist die beste Therapie anhand der Resistenzmechanismen, die wir eben versuchen zu ermitteln.
Und welche Möglichkeiten gibt es da? Es stehen ja jetzt bereits Testungen zur Verfügung. Wann werden denn die durchgeführt, beziehungsweise wann macht das Sinn zu testen?
Ja, das ist genau der Punkt. Also das hängt ein bisschen davon ab, was ich suche und an welcher Stelle des Erkrankungsverlaufs ich tatsächlich stehe. Die sogenannte PIK3CA-Mutation, das ist eine vergleichsweise stabile Mutation. Die ist also meist von Anfang an gegeben und da kommt es im Verlauf der Erkrankung kaum zu einer Zunahme dieser Mutationsrate. Das heißt, das ist eine Mutation, die kann man durchaus von Beginn an bestimmen. Wichtig auch bei Patientinnen mit metastasierter Brustkrebserkrankung, dass man an die Möglichkeit eines Vorliegens einer BRCA1 oder 2 Mutation denkt. Weil auch da haben wir spezifische Behandlungsmöglichkeiten. Das ist jetzt die klassisch vererbte Keimbahnmutation. Das ist eine reine somatische Mutation, also eine Mutation, die sich nur in den Tumorzellen findet. Die ist sehr selten bei Brustkrebs. Also hier geht es typischerweise um die Keimbahnmutation. Und auch da ist es eine stabile Mutation natürlich. Und auch da ist es wichtig, dass wir das eigentlich von dem Beginn an erfassen. Andere Mutationen treten typischerweise erst später im Verlauf der Erkrankung auf. Also unter dem, wenn man so will, evolutionären Druck, also als Reaktion auf die Therapie. Und ein typisches Beispiel wäre da etwa die ESE1-Mutation, also diese aktivierende Mutation im Östrogenrezeptor, womit also das Wachstum trotz Östrogenabhängigkeit von der Antiöstrogentherapie unabhängig wird oder nicht mehr beeinflusst werden kann im gleichen Ausmaß. Da ist es einfach so, dass es wichtig ist, das zu einem späteren Zeitpunkt zu bestimmen, wenn ich davon ausgehen kann, dass so eine ESE1-Mutation tatsächlich als Resistenzmechanismus auftritt. Wenn ich das vor Beginn einer Behandlung mache, dann ist das eher selten. Tue ich das später im Verlauf, dann finde ich das deutlich häufiger. Und wir wissen, dass unter Aromatase-Thematherapie, dass bei rund 40% unserer Patientinnen mit metastasierter hormonrezeptorpositiver HER2-negative Erkrankung dann zu finden ist.
Da komme ich schon zu meiner nächsten Frage, Rupert, und zwar die Liquid Biopsy. Die ist jetzt mittlerweile in aller Munde. Was ist das genau? Ist es schon möglich, Blutuntersuchungen durchzuführen? Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen aufklären.
Also auch ein ganz spannendes Thema. Also an sich ist die Liquid Biopsy nichts anderes als eine Biopsie. Also tatsächlich genauso, wie man eben CT gezielt nach lokaler Vereisung eine Metastase biopsieren kann, also eine Gewebsprobe entnehmen kann, ist die Liquid Biopsy nichts anderes. Wir versuchen aus dem Blut Erbinformationen der Tumorzellen zu gewinnen. Also es dreht sich immer wieder darum, Material zu gewinnen, das dann weiter analysiert werden kann. Und in meinen Augen hat die Liquid Biopsy mehrere große Vorteile. Der erste Vorteil ist, das ist aus dem Blut. Das ist einfach viel, viel weniger schlimm, als wenn man jedes Mal einen großen Eingriff, größeren Eingriff, großer Eingriff ist vielleicht übertrieben, aber doch einen unangenehmen Eingriff über sich ergehen lassen muss. Der zweite Punkt ist, die Liquid Biopsy erfasst wohl den dominanten Klon. So, das klingt jetzt fürchterlich technisch, aber was damit gemeint ist, ist, das war ja schon gesagt, die Tumorerkrankung ist heterogen. Es ist also die Frage, ob die Metastase einer Leber, pardon, die Biopsie einer Lebermetastase tatsächlich die Erkrankung in ihrer Gesamtheit darstellt. Die Vermutung ist aber, dass gerade die dominante Zellfamilie, also das, was jetzt die Verschlechterung der Erkrankung antreibt, dass sich das dann durch besonders große Mengen an Erbinformationen im Blut am besten im Blut abzeichnen lässt und dass wir durch die Liquid Biopsy die Information bekommen, welche spezifische Eigenschaften die dominante Zellfamilie, der dominante Klon, der jetzt die Verschlechterung der Erkrankung vorantreibt, aufweist. Das heißt, das ist wahrscheinlich sehr repräsentativ und dementsprechend das, die Information, die wir hier bekommen, die hilft uns wahrscheinlich am besten weiter, die Erkrankung zielgerichtet zu behandeln. Der dritte Grund ist, das kann leicht wiederholt werden. Also man kann das immer wieder machen, auch wenn das natürlich teuer ist. Und man kann in Zukunft wohl auch frühzeitig voraussehen, ob eine Therapie tatsächlich wirksam ist, vielleicht noch sogar bevor man eine erste CT-Kontrolle macht. Das gibt es, ja, also das ist ganz wichtig, das wird an den Zentren angeboten natürlich. Und es ist in der Zwischenzeit auch die Voraussetzung für eine Therapie mit Elacestrant. Also da jetzt ganz kurz wieder zum Hintergrund. Es dreht sich natürlich um diese ESE1-Mutation und es dreht sich um das einzige derzeit zugelassene Medikament aus der Gruppe dieser oralen SERDs, eben das Elacestrant, das genau dort ansetzt, wo so eine ESE1-Mutation besteht und besser als die klassischen herkömmlichen Antihormontherapien diese spezifischen Tumorzellen blockieren kann.
Das klingt wirklich sehr interessant. Rupert, jetzt meine Frage. Du hast gesagt, in den Zentren wird das durchgeführt. Kann man das in jeder Blutuntersuchung feststellen oder braucht es spezifische, weiß es nicht, technische Möglichkeiten, Gegebenheiten, um auch die Analyse durchführen zu können?
Das läuft entweder über die Kolleginnen der Pathologie oder der Molekularbiologie. Also das ist von Haus zu Haus sicherlich unterschiedlich, wo das durchgeführt wird. Ich würde davon ausgehen, dass in kleineren Institutionen das dann einfach auch versandt wird an größere Häuser, wo ein Vertrag besteht. Ja? Aber es ist zum Beispiel ja auch vom Zulassungstext her die Voraussetzung für eine Therapie mit Elacestrant. Also das ist etwas, das eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo es zu einer Verschlechterung der Erkrankung unter Antihormontherapie plus Behandlung mit so einem CDK4/6, also unserer Standard-Erstlinienbehandlung kommt, die ja oft über viele, viele Jahre die Erkrankung stabilisieren kann, irgendwann wird es leider oft schlechter und dann müssen wir diese Information haben, weil dann geht es ja darum, die beste nächste Behandlungslinie auszuwählen, die die größte Chance hat, einerseits zu wirken und andererseits die geringsten Nebenwirkungen aufzuweisen. Und genau da kommt eben die Liquid Biopsy ins Rennen und genau da bieten wir sie unseren Patientinnen natürlich an.
Also nicht im niedergelassenen Bereich, sondern in der Klinik des betreuenden Zentrums.
Ja, genau, also darauf läuft das hinaus. Also im niedergelassenen Bereich wüsste ich nicht, wo das angeboten wird. Im Endeffekt, unserem Zentrum zum Beispiel, machen das die Kolleginnen der Pathologie. Das funktioniert gut. Das dauert natürlich eine Zeit, bis die Information gegeben ist. Aber da bekommen wir dann die Information eben aus der Liquid Biopsy. Natürlich ist das auch nicht das Allheilmittel. Sehr, sehr niedrige Mengen an DNA können unter Umständen übersehen werden. Das liegt einfach an der Spezifität und Sensitivität dieser Systeme. Aber im Großen und Ganzen würde ich das als eine wahnsinnig zukunftsträchtige Art der Diagnostik sehen, die einerseits den Stress einer CT-gezielten Biopsie vermeiden kann und andererseits, so wie es derzeit für uns aussieht, auch eine relevantere Information bietet.
Vielen Dank für diese schöne, ausführliche Antwort. Ich komme auch schon zu meiner letzten Frage. Du hast Nebenwirkungen angesprochen. Und das ist natürlich ein Riesenthema, weil die Lebensqualität trotz aller anderen wichtigen Faktoren natürlich nicht zu kurz kommen darf. Was gibt es denn für Möglichkeiten, die Lebensqualität zu erhöhen, trotz einer laufenden Behandlung oder trotz, hast du da Erfahrung aus deinem täglichen
Das
Tun?
ist die ganz wesentliche Frage. Wie kann man einerseits Lebensqualität messen und wie kann man Lebensqualität erhalten? Und das in Anbetracht einer chronischen Tumorerkrankung, die natürlich auch Lebensqualität kostet und die für sich genommen Beschwerden macht, und andererseits eine Therapie, die ebenfalls eine Belastung für die betreffenden Menschen darstellt. Generell gilt, wir sehen unter Antihormontherapie, wir sehen unter Antihormontherapie plus CDK4/6-Hämmern Müdigkeit, wir sehen seltene Nebenwirkungen im Magen-Darm-Bereich, Übelkeit, ähnliches. Das kann man mit Dosisreduktion oft gut beherrschen. Auch die Müdigkeit, das ist etwas, das mit Dosisreduktion beherrscht werden kann. Konzentrationsschwäche, ähnliches, das sind große Themenblöcke. Und auch die Nebenwirkungen der Antihormontherapie selbst, von Hitzewallungen über Gelenksbeschwerden, Hautschleimhauttrockenheit, bis hin zu Schlafstörungen. Das sind alles ganz wesentliche Aspekte, die natürlich im Alltag sehr beeinträchtigen können. Ich glaube, es geht generell um mehrere Aspekte. Ansprechen der Nebenwirkungsdiskussion, wo man durch Adaptierung der Therapie oder Adaptierung der Dosis die drückendsten Probleme helfen kann zu lösen. Physikalische Therapie kann sicherlich unterstützen. Onkologische Reha würde ich auch in der metastasierten Situation als ganz wesentlich einsetzen. Gezieltes Training, das kann tatsächlich beitragen. Kurz in einer Diskussionsrunde auch mit einem deutschen Kollegen, Professor Zimmer von der Universität Düsseldorf gesprochen, der sehr schön gezeigt hat, dass das tatsächlich auch zu einer Verbesserung der Immunantwort gegen den Tumor beitragen kann. Das kann natürlich auch ganz wesentlich sein. Was wir als Behandlerinnen und Behandler beitragen können, ist immer so viel Therapie wie nötig und so wenig Therapie wie möglich auszuwählen. Auch da kommt natürlich den oralen Substanzen wie etwa Elacestrant, also einer endokrinen Monotherapie, in der zweiten Behandlungslinie eine große Rolle zu, weil das einfach besser verträglich ist als intensivere Kombinationstherapie. Es geht da natürlich sehr um die Individualisierung. Es wird immer wieder Momente geben, wo auch eine aggressivere Therapie angedacht wird. Gerade bei den Antikörpermedikamentenkonjugaten muss man sagen, hochwirksam, aber natürlich auch nebenwirkungsbehaftet. Alle Menschen, die solche Medikamente schon erhalten haben, wissen das. Und auch da ist es wichtig, großzügig natürlich die Dosis reduzieren, wenn das notwendig ist, die Begleittherapie optimal anpassen. Generell, und das ist vielleicht etwas, das bei fast allen neuen Medikamenten zu sehen ist, die Wirksamkeit ist nicht dosisabhängig, sondern ich denke, dass man in Anbetracht der oft langen Therapiedauer, die ja glücklicherweise auch gegeben ist, dass man hier sehr großzügig im Interesse der Lebensqualität die Dosis reduzieren kann, ohne dass man Wirksamkeit reduziert, dass man anders ausgedrückt die Dosierung auf die individuellen Bedürfnisse titrieren kann.
Robert, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses schöne Interview. Ich möchte dich noch zum Schluss fragen, gibt es von deiner Seite irgendetwas, das du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest oder den Betroffenen?
Und ich glaube, das ist auch natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Ehrlicherweise denke ich, das Wichtigste ist, wenn Zweifel bestehen, wenn Fragen bestehen, diese auch anzusprechen. Das ist ein langer Weg. Eine Situation mit einer metastasierten Brustkrebserkrankung, damit zu leben mit dieser chronischen Erkrankung, ist ja nicht nur mit einer physischen Belastung verbunden, sondern mit einer großen psychischen Belastung. Und mir ist vollkommen bewusst, dass man sich oft fragt, gehe ich hier den richtigen Weg mit meiner Behandlerin und meinem Behandler? Ich glaube, es ist wichtig, alles anzusprechen, Zweifel anzusprechen, über die Alternativen zu sprechen. Frauen mit Brustkrebs kennen sich sehr, sehr gut aus im Bereich dieser Erkrankung. Das heißt, sie sind gebildet, sie sind informiert, sie sind interessiert, sie sind gut vernetzt. Sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auch darüber, diskutieren Sie die Behandlungsmöglichkeiten. Und wenn Sie auf etwas stoßen, das interessiert, dann fragen Sie das aktiv nach bei Ihrer Behandlerin und bei Ihrem Behandler, ob das für Sie auch eine Option wäre. Ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie man das gemeinsam gestalten kann, eben, dass beide Seiten versuchen, diesen Weg auf Augenhöhe zu gehen.
Der Weg auf Augenhöhe, das war ein schönes Schlusswort. Das wünschen wir uns alle. Ich danke dir noch einmal ganz, ganz herzlich für dieses schöne Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Forschungen und ich kann
Danke.
dir nur das Feedback geben, die Patienten lieben dich. Also alles, alles Liebe und
Alles gut.
nicht ohne Grund.
Danke, Mona. Schönen Abend. Dankeschön.
Alles Gute. Ciao.